Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde und Freundinnen, zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Und neben mir sitzt ein guter alter Bekannter, Freund, Geschäftspartner, Hans-Peter Magduszewski. Und unter dem Namen kennt dich keiner. Pingo, stell dich doch mal vor.
Ja, Pingo, ich habe 40 Jahre lang die Geschichte erzählt, die nicht stimmte, wie denn mein Spitzname entstanden ist. Und da war meine Mutter, die lebte damals noch, war an diesem großen Tisch. Ich habe meine Story erzählt und die sagte, stimmt ja gar nicht. Du bist ja gar nicht als Kellner, der aussah wie ein Pinguin, wo deine Freunde dich verarscht haben und gesagt haben, ey, guck mal da, der Pinguin. Und dann ist der Pingo daraus entstanden. Du hast ja schon mit 6 Jahren Pingo geheißen. So habe ich 40 Jahre eine falsche Geschichte erzählt.
Ich wollte gerade sagen, die Geschichte mit dem Pinguin hast du mir nämlich auch erzählt, auf jeden Fall.
Ja, ja, da war ich noch nicht so weit. Da lebte meine Mama ja auch noch und die hat das dann später aufgeklärt.
Pingo, ich habe die Einleitung zu kurz gemacht, glaube ich. Du bist das, man kann sagen, das Enfant terrible der Bikebranche. Du hast eine lange, bewegte Zeit hinter dir und die hat gar nicht in der Bikebranche begonnen, oder? Sollen wir mal ganz vorne einsteigen? Du bist Bobfahrer aus Winterberg, oder?
Ja, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Essen-Krai mit 6 Zechen. Ja, ich war bronchienkrank. Wir sind damals alle nach Borkum geschickt worden für ein paar Monate. Und da habe ich dann auch die schulischen Maßnahmen, damit wir uns alle heilen. Und hatte damals einen riesen Heimweh. Und ja, wie ich in die Fahrradbranche gekommen bin, in meinem Leben waren alles Zufälle. Aber wiederum war immer schon in relativ jungen Jahren meine Philosophie, Chancen bieten sich dir, du nimmst sie oder du lässt sie verstreichen. Und es waren eigentlich alle Chancen. Und wir, meine ehemalige Frau, hatten damals in Dortmund einen Nike-Shop eröffnet und der ging vom Erfolg durch die Decke.
Und es war ja zu einer Zeit, wo es keine Nike-Stores in dem Sinne gab, ne? Also man kriegt das vielleicht im Kaufhaus irgendwo, wenn man Glück hatte, oder? Und ihr wart ziemlich exklusiv da, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es war ganz im Anfang. Also der Manfred Schumann hat mit meinem Vater, der gute Kufen hergestellt hat, einen Deal gehabt.
Ja, warum Kufen? Da sind wir nämlich beim Bobsport, oder?
Ja, ja, ganz genau. Ich war Bobpilot und mein Vater fühlte sich gedemütigt, weil ich im Winterberger Club nicht die Nummer 1 war. Und wenn ich dann mal einen Schlitten gefahren bin, der gut gelaufen ist und man das auf die guten Kufen zurückführte, wurden mir die weggenommen und der Nummer 1 dann übergeben. Und das fand mein Vater richtig scheiße und der hat nach seiner Pensionierung sich als Autodidakt entwickelt und für mehrere Jahre die besten Kaltwetterkufen hergestellt. Es gab für mehrere Jahre keinen Weltmeister- oder Olympiatitel, wo nicht die Kufen meines Vaters zum Einsatz kamen.
Krass, und der Kontakt Kufe war dann auch der Kontakt Nike.
Ganz genau. Manfred Schumann war damals einer der besten Bobbremser überhaupt. Er war ein 400 Meter Hürdenläufer und der arbeitete damals als technischer Berater bei der damals auch noch sehr unbekannten Marke Nike. Und der hatte einen Deal mit meinem Vater und hat ihn in Nike-Schuhen bezahlt. Und ich kam nach Winterberg, meine Eltern lebten dort. Und der ganze Wohnzimmerboden war voll mit diesen bunten Sneakern. Und und Manfred hörte von unserem Problem, weil ich arbeitete damals nach der Hotelfachschule bei der Tierbrauerei. Und die Moni, meine Frau, die wollte auch Wochenende frei haben. Die hätte locker einen Job irgendwo in der Hotelbranche oder in der Gastronomie bekommen. Aber wir wollten ja als junges Paar unsere Freizeit auch gemeinsam genießen und hatten ein Problem. Moni fand keinen adäquaten Job. Manfred hörte von dem Problem und sagte, mach doch einen Nike-Shop auf. Und ja, ich habe die Schuhe bei Mick Jagger an den Füßen gesehen. Aber trugen die damals, glaube ich, auch. Und die haben damals noch keine Asche dafür gekriegt. Und ja, und dann sind wir nach Aachen gefahren. Da gab es den ersten Nike-Shop Deutschlands.
Und wann war das?
1983 war das. Und als wir die Schwelle dieses Shops betraten, waren wir so geflasht. Und wir wussten, das machen wir auch. Und um das kurz zu machen, wir wollen ja irgendwann zum Fahrrad kommen.
Aber kurz mit Pingo Maktuszewski, das wird, glaube ich, nichts heute.
Ja, ich meine, wir könnten jetzt hier einen 7, 8, 9, 10, 11 Stunden Podcast haben. Ich glaube, das wird die Zuhörer überfordern. Deswegen müssen wir das schon ein bisschen komprimieren. Und ich baue auch ein bisschen auf dich, dass du mich bremst, wenn ich ins Labern komme. Ne?
Ja, mache ich. Und ich habe ja auch von dir erfahren, du schreibst ein Buch. Also wer tiefer in die Materie Pingo Maktuszewski einsteigen will, kann sich dann irgendwann vielleicht deine Autobiografie durchlesen. Weil ich habe auch schon ein paar Zeilen gelesen, du hast mir was geschickt. Ist spannend, viele Sachen wusste ich noch gar nicht. Also gerade diese Nike-Store-Nummer und was ihr dann für Marken noch dazu genommen habt, später so New Balance und Vans und so, das sind ja voll die Kracher-Marken damals. Und wenn man überlegt hat, du hast das in Dortmund in einem Shop begonnen, so die Erfolgsgeschichte, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das sind Zufälle, aber ich war immer schon aufgeschlossen für Ästhetik und für Farben. Dass ich parallel auch mich für die Athletik interessierte, passte auch dazu. Und das, und jetzt kommt eigentlich der Switch. Der Nike-Shop beherbergt oder bediente damals Fashion-Fans, Fashion-Freaks, aber auch Sportler, Triathleten und so weiter. Und irgendwann...
Also Nike war schon Fashion zu der Zeit?
Ja, klar. Okay. Also ich würde mal sagen, ich bin damals, ich habe Standortanalysen gemacht, ich habe Konsumeranalysen gemacht, ich bin zu Schulen gefahren in Dortmund, wenn die Schule Schluss hatte, und habe mir angeguckt, was die Typen denn da an den Füßen trugen. Dann habe ich die gefragt, Nike und so weiter. Und es gab ein Sportgeschäft in Dortmund, die führten damals auch schon Nike, aber es also unter anderem. Und da hörte ich, was das für ein Hype war. Und da habe ich gesagt, das ist ja irre, ne? Also war klar, das mussten wir machen. Und es war damals auch, wir zahlten 800 Mark Miete und haben ab dem dritten Tag keinen Tag unter 5000 Mark Umsatz gemacht. Ja, das mit einem Produkt über 2 Jahre lang. Die Buchhaltung von meiner Frau Moni war nur 10 Minuten, weil wir hatten ja nur einen Lieferanten. Es war ein Lottogewinn, es war unbeschreiblich. Und die großen Konzerne, also Karstadt, Kaufhof und so weiter, sind dann irgendwann zu Nike Deutschland gegangen und haben gesagt, wir können mit diesen kleinen Exklusiven, können wir gar nicht standhalten. Und die Marke wurde für die ja wichtig. Und dann hat man uns nahegelegt, 2 Jahre nach Eröffnung dieses Nike-Shops, doch bitte auch andere Marken dazu zu nehmen. Ja, und dann hört es mit dem, wie soll ich sagen, der Lottogewinn wurde ein bisschen abgeschwächt, weil das ging dann natürlich mit mutigem Einkauf einher, Abschreibungen und so weiter. Und aber es war auch gut, Und dadurch, dass wir diese beiden Zielgruppen in unserem Laden bedienten, aber nicht mehr oft in diesem kleinen Shop möglich war, das optimal zu tun, haben wir einen zweiten Laden eröffnet. Also einen, wo wir die Fashion Freaks, die Eitlen bedient hatten, die mir auch sehr, bis heute noch sehr nahe sind, und einmal die Athleten, die Triathleten und so weiter. Ja, und dadurch, dass ich mit Triathlon in Kontakt kam, kam ich mit dem Gerät Fahrrad in Kontakt. Und es war auch mein Ding. Ich war ein relatives Talent. Ich habe mit viel weniger Trainingskilometer meine Kumpels, ne, mit unter gleichen Bedingungen, berghoch vor allen Dingen abgezogen. Ich war nur nie ein sehr guter Schwimmer, deswegen war ich als Triathlet jetzt nicht so ein Kracher. Ja, ich habe dann irgendwann später nochmal das Kraulen gelernt. Aber insgesamt war ich jetzt in der Fahrradbranche. Und dann, jetzt kommt eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Bin ich irgendwann nach Kalifornien gereist und dann sah ich diese Bekleidung vom Scott Tindy, einem der damaligen Ironman-Gewinner, einem der Big Four. Und der hatte eine eigene Bekleidungsmarke. Und da bin ich zu dem hingegangen, also zu dem seinem Partner, und habe gesagt, das möchte ich gerne in Deutschland verkaufen in meinem Laden. Sagt er, klar. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann kamen irgendwann andere, unter anderem Roman Arnold, der Canyon-Gründer, der wollte auch Scott Tindy Performance-Wear verkaufen.
Ja? Roman hatte auch noch einen Bikeshop zu der Zeit, oder?
Radsport Arnold.
Radsport Arnold,
ganz genau.
Heute Canyon, Millionen Umsatz, Wahnsinn, Wahnsinn.
Bombastische Erfolgsgeschichte. Da können wir mal einen extra Podcast drüber machen.
Da laden wir Roman mal ein.
Ja, ja, klar. Gerne. Also ich war mit dem 2 Wochen lang in San Diego im Trainingslager von den Triathleten unterwegs, kurz bevor die rüberflogen nach Hawaii, um den Ironman zu gestalten. Ich bin mit ihm zusammen nach Hawaii gegangen und er sagte, das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, 5-mal am Tag, Pingo, wir machen irgendwas verkehrt. Also er war erfolgreich, ich war damals schon erfolgreich, wir sind an exotischen Plätzen der Welt gereist. Ich sage, was hat der? Was machen wir denn verkehrt? Aber da kann man mal sehen, bei dem hat sich damals diese starke Vision entwickelt. Die hatte ich nie. Ich war immer derjenige, der in den Farben, in der Ästhetik schwelgte. Und es war ja damals eine Goldgräberzeit. Ja? Man konnte unheimlich viele Fehler machen, aber der Erfolg auf der anderen Seite hat die Fehler mitfinanziert. Das ist nicht immer so geblieben. Das gehört ja auch zum Teil meiner Geschichte.
Aber da kommen wir später zu.
Ganz genau. Aber der Switch jetzt in die Fahrradbranche war, wir haben dann Scottini Performance Wear, weil wir es dann nicht nur bei uns im Laden verkauft hatten, sondern eine Distribution, Trisport, gegründet hatten.
Und Trisport lief parallel zum Laden? Oder?
Ja, ja. Wir hatten in den 80er Jahren 5 Skateboard-Geschäfte mit dem Titus zusammen. Wir haben unseren Laufprofi verfranchised. Parallel lief die Distribution. 3 Kinder haben wir gekriegt in den 80er Jahren. Bewusst konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht sein. Also die äußeren Umstände haben wir ein bewusstes Leben gar nicht ermöglicht. Das Resümee, das kam dann erst später, was da wirklich passiert ist. Und das verarbeite ich ja jetzt in meinem Buch.
Ja, aber ich kenne dich auch schon recht lange und ich habe immer den Eindruck gehabt, der Pingo ist instinktgetrieben. So. Also du hast einen guten Instinkt für Trends, für Sachen, die passieren am Markt und du bist nicht der Analytiker, der jetzt stundenlang über Excel-Tabellen grübelt und guckt, wo kann ich den meisten Profit rausziehen oder so, sondern in meiner Wahrnehmung warst du immer einer, der das gemacht hat, was ihm eigentlich Freude bereitet hat und das war immer zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch das Richtige.
Ja, richtig. Wobei Excel-Tabellen kann ich gut. Ne? Du bist ja irgendwann Leidensdruck. Du musst. Ja, also so. Wir hatten ja damals, als wir Trisport gegründet hatten, waren wir relativ schnell 7 Leute. Und da mussten wir selber noch sehr viel machen. Auch ich musste kalkulieren. Ich habe mir die Kalkulationsformeln, die Aufschläge bei erfahrenen Distributoren abgeguckt. Ohne zu wissen, warum, also was Margendeckung ist und so weiter. Wobei, ich war ja gelernter Betriebswirt, das kam dann doch irgendwie alles ein bisschen. Aber mein Hauptfokus lag darin, Ästhetik zu verkaufen. Ästhetik mit Performance kombiniert. Und ja, instinktgetrieben. Ne, du warst ja mit mir im Südwesten der USA auf Fotoshootings unterwegs. 24/7 waren wir 14 Tage, 21 Tage zusammen unterwegs. Da hast du so ein bisschen meine Art kennengelernt. Sehr spontan auf jeden Fall.
Ja, sehr spontan. Und um die ganze Story Trisport auch zu verstehen, glaube ich, den Import, den du gemacht hast. Ihr habt ja zum Beispiel Helme, Fahrradhelme nach Deutschland importiert, Giro, zu einem Zeitpunkt, wo noch keiner einen Helm tragen wollte. Also ich meine, das war ja auch schon visionär zu sehen, da entsteht ein Markt und der wurde ja dann auch riesig. Also ich glaube, mit Giro habt ihr richtig Millionen geschoben, ne?
Ich hatte eine Bibel. Ich hatte eine Bibel, die mir quasi die Signale der Trends vorgezeigt hatte. Und zwar gab es damals das amerikanische Magazin Triathlet und der Publisher, der Besitzer war der Jean-Claude Garot, ein Belgier. Und das Magazin wurde auch damals noch, man muss sich das mal vorstellen, in Belgien gedruckt und dann in die USA verschifft. Aber die Abonnenten in Europa, die 2 Hände voll, haben es eher bekommen als die Amerikaner. Und in diesem Triathlon-Magazin sah ich immer, wie der Scott Tinley und andere Typen, die so stylisch unterwegs waren, ein Stück Styropor auf dem Kopf trugen mit einer Lycra-Haube drüber, ja. Aber es hat unser Geschmacksempfinden geprägt. Und ich hatte auch eine Gruppe von anderen jungen Leuten um mich rum, die ähnlich drauf waren und die gesagt haben, boah, ist das geil. Und dann hatten wir eine ISPO in München und da hatten wir einen Stand für Scottini Performance Wear, Made in America, relativ simpler Stand, nur so weißes Resopal und ein fertiger Stand. Aber der war sehr geschmackvoll deswegen, weil ich den Scottini Performance Wear Produzenten bat, mir 7 Girohelme mitzubringen zum Dekorieren des Standes. Und dann kamen die deutschen Einzelhändler bei uns vorbei und sahen die Helme. Und die interessierten sich plötzlich mehr für die Helme als für Scottini Performance Wear. Und das war 1987. Und da habe ich gedacht, boah, ich muss die Helme rüberholen nach Deutschland. Und das war das erste Jahr übrigens Hawaii. Das war noch nicht das mit dem Roman Arnold. Da bin ich mit meiner Frau rüber und habe auf Hawaii Jim Gentes, den Girohelm-Gründer, getroffen. Und der hat mir nachts im Hotelzimmer, ich war voller Jetlag, ein Stück Styropor in 1,5 bis 2 Stunden erklärt, wie die Geschichte entstanden ist dieses Helmes, warum der sicherer ist als alle anderen Helme. Er war ja auch leichter und so weiter. Wird den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich die Details jetzt auseinandernehme. Ja, und dann sind wir zurückgeflogen nach Los Angeles mit dem Auto hoch nach Santa Cruz und haben da unsere erste Order für 1000 Girohelme platziert. Und die waren dann 3 Wochen später bei uns in Dortmund. Und das waren 20 große Kartons, A50 Helme. Und die Moni, meine Frau, sagte, boah, hoffentlich sind wir morgen nicht pleite. Weil da kostet so ein Stück Styropor 189 Mark durchkalkuliert. Ob das funktioniert? Ja, und die 1000 Helme waren weg, sofort. Ja, und ich war total nervös, habe direkt die nächste Order, ich glaube 20.000 Helme platziert oder weiß ich nicht wie viel. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mit den Zahlen hier übertreibe. Aber nur um mal zu sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt 7 Leute bei Treesport. 1,5 Jahre später waren wir 22. Und das war alles erstmal nur Giro geschuldet. Und weil Giro war eine unheimlich starke Nachfrage. Das kam natürlich hinzu, dass im Jahr 87, 88 Greg LeMond, als die Tour de France-Fahrer noch nicht die Helme trugen, mit dem Giro Zeitverhelm mit 8 Sekunden vom Laurent Fignon gewonnen hatte. Mit dem Aerolenker und mit dem Helm. Er hat alle technischen Vorteile genutzt. Laurent Fignon hätte mit Sicherheit gewonnen. Und das hat dann nochmal den Rahmen total gesprengt, die Nachfrage ins Unermessliche gesteigert. Also ein nächster Lottogewinn war das. Ne? Also.
Er jagte einen Lottogewinn den anderen. Ich glaube, das war auch so die Zeit, wo Mountainbiken en vogue wurde und auch da Helm tragen, weil die Magazine ja, meine ich, kamen auch so in dem Zeitraum entstanden, Bike, das Bike-Magazin zumindest, und da, ich glaube, ab Ausgabe 1 oder 2, 3 fuhren die auch mit Helm, ne?
Ja, da hast du genau das richtige Thema angesprochen. Ich war natürlich Rennrad-driven, ne, und weniger Mountainbike, aber Mountainbike war boom. Ne, also wir haben an Mountainbiker viel mehr Helme verkauft als an Rennradfahrer, denn die waren damals noch so konservativ. Da sind die Triathleten sind die ersten gewesen, die mit dem Rennrad Helme trugen, die konservativen Rennradfahrer, da dauerte das noch ein bisschen. Aber die Mountainbiker haben relativ schnell Helme eingesetzt. Und da musste ich mich auf diese Szene konzentrieren und da machte ich auch Spaß. Ich habe mir selber ein Mountainbike geholt, damals noch so ein jägergrünes Centurion. Brutal schwer, 14, 15 Kilo oder wie viel. Und damit habe ich dann die Trails in Dortmund unsicher gemacht. Und weil ich auch nicht durchblickte, bin ich dann auch ins Unterholz gefahren, dann nochmal, man blickte ja gar nicht durch. Ich kannte ja die Storys gar nicht so im Detail. Also relativ naiv in die Sache reingegangen. Aber ruckzuck waren ja die Experten um mich rum. Unter anderem Dirk Jantz. Ja, Dirk Jantz von, wie hieß die?
Rocky Mountain Bike Action.
Ja, ganz genau. Ein Spezi von dir. Und mit dem bin ich zusammen zur Steiner Straße nach München gegangen, weil du hast ja gerade die Magazine angesprochen. Und
also zum Bike-Magazin, ne?
Zum Bike-Magazin, ganz genau. Und da bin ich mit dem Dirk Jantz da rein und der ist da reingegangen, als wäre es sein Wohnzimmer. Und da habe ich gesagt, irgendwas mache ich verkehrt, ne? Also das muss ich dem abgucken. Um gute PR, Public Relations zu kriegen, brauchst du eine Relationship mit dem mächtigen Journalisten. Damals waren die Print, die Special Interest Magazine, hatten eine ungeheure Macht. Ja, wenn die dein Produkt gehypt hatten, ja, dann musstest du schnell gucken, dass das Lager voll war, ja, um keine frustrierten Konsumenten zu haben, dass du das Produkt nicht liefern kannst. Und deswegen war damals Dirk Jans, der wird das jetzt hier mit Freude hören, für mich so ein Opinion-Leader. Ne? Also dem habe ich viel abgeguckt, aber auch von anderen.
Ja, ich glaube, der Dirk wird bestätigen, was du gerade sagst, weil ich glaube, auf der ersten Ausgabe Bike war auf dem Cover ein Rocky Mountain. Und das hat die Verkaufszahlen auch nachhaltig beschleunigt, meine ich.
Und ich kann dir sagen, der Ulrich Stanzio, damalige Chefredakteur der Bike-Zeitschrift, ja, war ein Helm-Verweigerer. Der fand Helme nicht so gut. Und wenn man mal bei einer redaktionellen Sitzung dabei ist, dann werden immer, bevor das Titelbild entschieden wird, du wirst das wissen, du bist jemand, der sehr oft auf dem Titelbild des Konkurrenzmagazins war, dann haben die diese 8 bis 10 Vorschläge an der Wand hängen und sagen dann in der Redaktionssitzung, dafür entscheiden wir uns. Und wenn die bei der Bike dann irgendeinen mit dem Helm vorgeschlagen hatten, hat der Ulrich Stanzio mit seiner Macht als Chefredakteur sich im Anfang immer noch durchgesetzt und den habe ich geblamed. Ich habe gesagt, deine scheiß bunte Riffraff-Bekleidung und dann ohne Helm, das ist hier nicht mehr zeitgemäß, du wirst deiner Verantwortung nicht gerecht. Und irgendwann waren dann Helme drauf, ne? Und das Tolle war, jetzt kommt Holger Meier ins Spiel, ein Dortmunder Spezi, mit dem ich mein erstes Mountainbike-Rennen am Dorinth-Hotel in Neu-Astenberg absolvierte, der hatte lange blonde Haare. Und ein Helm sieht einfach cooler aus, wenn da so ein paar Locken rauskommen. Ja, und dann war plötzlich Holger Meier das Helmmodell. Ja, nachher nicht immer mit Giro. Ich glaube, der hatte eine Zeit lang von uns Giro gesponsert, auch seine heutige Frau. Die hatten wir alle, aber dann kamen ja auch andere Helme. Aber das war ja unwesentlich. Auf jeden Fall waren dann von dem Moment an nur noch Titelbilder, wo der Mountainbiker dann auch einen Helm trug drauf. Das war klar. Das ist eine ganz spannende Zeit war das, ja.
Auf jeden Fall, also der Helm.
Können wir mal eben Prost sagen?
Ja, unbedingt. Der Podcast heißt ja Hot Seats in Cold Brews und du hast echt schönes Cold Brew mitgebracht. Was trinken wir hier, Pingo? Was Dortmunder Bier, ja, oder?
Wir trinken ein Bergmann-Bier. Wenn ich richtig informiert bin, ist Bergmann-Bier gegründet worden von einem Enkel eines ehemaligen Braumeisters einer der großen Dortmunder Brauereien. Der fühlte sich gedemütigt, dass die Bierstadt so ein bisschen am Untergehen war und feiert jetzt mit der Marke Bergmann einen Riesenerfolg. Ich habe mehrere Geschmacksrichtungen, aber ich bevorzuge das Export und Export ist ja auch Dortmund. Ne? Export steht für Lagerbier, ist etwas milder, ist nicht so stark gehopft und wir trinken das jetzt hier um 23 Minuten vor 11.
Das finde ich super, 23 vor 11. Auf ja. Dich ist Verlass, was Biertrinken angeht.
Ja, wir waren ja im Wohnmobil bei Fotoshootings im Südwesten der USA unterwegs. Und das Geile an Wohnmobils ist, die haben einen Kühlschrank. Ja, und wenn wir unsere Bilder im Sack hatten, ja, waren Dennis und ich die Ersten, die gesagt haben, komm hier, jetzt was Kaltes.
Unbedingt, gehört dazu. Und wo wir bei Wohnmobil sind, das ist ja, sag ich mal, mit den Wohnmobiltrips fing ja so ein bisschen das Ende von Trisport an, kann man ja fast so sagen. Ihr hattet ja eine Wahnsinnszeit mit Trisport. Ihr hattet ja Marken, da haben früher alle Biker gesabbert. So bin ich auch zu euch gekommen. Also ich bin ja zu Trisport, ich glaube Ende der 90er Jahre, so als Ambassador würde man heute sagen. Ihr hattet Giro, ihr hattet Spy, ihr hattet SRAM, ihr hattet Sunbikes, ja, also es war die erfolgreichsten Downhill-Marken damals überhaupt, Camelback, keine Ahnung, das lief ja, glaube ich, wie geschnitten Brot. Und ich weiß noch, der Holger Stach, das war dein Marketingmann, mit dem bin ich ja zu euch gekommen, und der hatte einen Ordner im Regal, den zog er immer raus, wenn er mit mir sprach, weil da waren Verträge drin und so von den ganzen Athleten und auf dem Ordner stand auf dem Rücken Money for Nothing. Aber ich glaube, so hast du das nie gesehen. Ihr habt immer einige Athleten gesponsert und Persönlichkeiten, die Marke nach draußen bringen, sind schon wichtig, auch damals gewesen, oder?
Also das ist ja das Sponsoren. Heute sagt man, der Influencer hatte, also dass das ein Erfolg war und eine richtige Entscheidung, hat mehrere Gründe. Ich habe von denen natürlich auch Wissen abgesaugt, Feelings, Ja, du hast dann, warst ja mit dem in Kontakt, hast mit denen Gespräche geführt und wir haben da viel gelernt. Und es ist nicht nur, dass die Nachfrage für das Produkt, was du verkaufst, draußen am Markt vervielfältigen und das Image aufbauen, sondern auch der Informationsaustausch. Ich glaube, das ist auch bis heute so geblieben. Also das Geld, was du investierst in einen Athleten, manche haben nur die Produkte bekommen, manche haben ein paar Mark noch oben drauf bekommen. Der erste gesponserte Athlet, der von uns auch Geld bekam, parallel zum Produkt, war der Jürgen Zeck, ein Top-Triathlet, den auch der Roman Arnold damals gesponsert hat und den wir ja auch zusammen auf Hawaii besuchten. Und wie gesagt, und Marketing, das wissen alle Marketingleute heute auch. Ein Teil geht durch den Chimney. Du musst nur gucken, dass mehr als 50% des eingesetzten Kapitals sich auch bezahlt machen, ganz einfach ausgedrückt. Und das ist eine Gefühlssache. Man will heute alles mathematisch errechnen und so weiter. Das geht nicht 100%. Marketing ist immer noch sehr viel Gefühl, sehr viel Emotionen. Und nur die Leute, die die Emotionen der kaufenden Gruppe verstehen, im Groben und Ganzen, treffen richtigere Entscheidungen.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man um die Marke herum oder um die Marken herum immer eine Story erzählt. Ne? Dass es nicht eine inhaltslose Hülle ist. Da kann das Produkt vielleicht auch cool sein, aber man weiß ja selber, wenn man ein bisschen tiefer in irgendwas drin ist, dann möchte man ja ein gewisses Produkt haben. Nicht unbedingt, weil es das Beste ist. Es gibt daneben noch 5, 6, die sind vielleicht genauso gut, aber man möchte dieses eine wegen dem Image, ne? Was die Marke aufgebaut hat. Und
In dem Moment darf ich mal Werbung machen für einen anderen Podcast, und zwar einen Podcast von meinem Sohn Tim und dem Dominik, der heißt Branding for the Bike Industry, findet man überall da, wo es Podcasts gibt, und da reden die genau über das Thema, über Love Brands, ja, wie wichtig ist es, ganzheitlich mit der gesamten Firma, ich sag mal übertrieben, von der Putzfrau über den Lagerarbeiter, dass die alle authentisch hinter der Marke stehen, so gut es denn geht. Und daraus entwickelt sich eine Stärke und eine Ausstrahlung nach außen hin, die man, mathematisch nicht erfassen kann. Ne? Und wer Interesse hat, da mal mehr drüber zu hören, der hört in diesen Podcast rein.
Ja, habe ich auch schon 2, 3 Folgen gehört. Ich glaube, viel mehr sind es, glaube ich, auch noch nicht. Ne?
Fünf jetzt? Ja, doch. Einer ist in Englisch, also die machen immer gemischt. Wenn der Gesprächspartner nicht des Deutschen mächtig ist, dann ist der Podcast in Englisch, zum Beispiel jetzt mit dem Ander Oregano von Orbea. Und die anderen so far sind Deutsche, aber es werden auch noch weitere in Englisch dazukommen. Ne? Einer der Kandidaten wird sein FKD, der Vizepräsident von SRAM. Und da wird dann kein Auge trocken bleiben bei dem Podcast.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Nee, sehr cool. Aber nochmal kurz zurück zu Trisport. Also Erfolgsgeschichte vom Schuhladen, Triathlonladen zu einem echt großen Player in der Importszene. Und dann hast du gesagt, ich gehe jetzt tiefer in das Modethema rein und hast die Firma Sunshine oder die Lizenz an Sunshine gekauft. Nein, du schüttelst mit dem Kopf, es war anders. Also erzähl mal.
Entschuldigung. Erwin Rose, der sagte immer, Pingo, du bist ein Guter, aber du betreust nur andere Leute Babys. Du musst eine eigene Marke machen. Und er ging in linke Ohr rein, rechte raus. Ich fand das Betreuen anderer Leute Babys relativ gut. Und ich sag mal, wenn wir jetzt vom finanziellen Erfolg ausgehen, ich hätte eigentlich bei meiner Urmeinung bleiben sollen. Denn Sunshine war dann hinterher auch irgendwo unser finanzieller Misserfolg. Das müssen wir jetzt hier nicht so ausbauen. Ich leide auch nicht darunter, um Gottes Willen. Da haben wir alle drunter gelernt. Ich habe dieses, was ich gelernt habe, an meine Kinder weitergegeben. Die machen diese Fehler auf gar keinen Fall. Es war damals so, dass der Andi Wegner, der Besitzer der Marke Sunshine, parallel auch Inlineskate gemacht hat. Rutsches, oder ich weiß gar nicht mehr die Marke. Auf jeden Fall war die Leger irgendwann so voll und Aggressive Inline Skating war plötzlich out. Skateboard hat totally übernommen. Und da sind unheimlich viele Firmen pleite gegangen. Und seine Marke Sunshine hatte noch einen Wert. Und den Wert wollte er jetzt in Cash umsetzen. Und dann haben wir die Marke gekauft. Weil Sunshine war damals Fahrrad, Snowboard und Mode. Ich war nicht an Mode und Snowboard interessiert. Und vielleicht doch können wir jetzt einmal kurz ausführen. Und wir hatten damals Investoren bei Trisport. Wir besaßen, Moni und ich, wir besaßen 60%, die Investoren je 20. Und die sagten, boah, du machst nicht nur Sunshine Bike, du machst auch Snowboard und Mode. Die haben sich die Ordern von Sportcheck angeguckt. Paar Millionen nur, eine Order für Snowboard, ne? Und ja, dann bin ich blauäugig in die Sourcing-Geschichte reingegangen. Ja, Peter Räuber, wenn der jetzt hier zuhört, der damals mit Sunshine zu tun hatte, später mal Loja gründete, ich habe dich gewarnt, Pingo. Ja, und er hatte recht. Und ich hätte mich durchsetzen sollen. Wir hätten einfach Snowboard und Mode brach liegen lassen sollen. Und das mit der Bikebekleidung hätte zu 100%ig geklappt. Und dann sind wir auch wieder bei dem, was mein Sohn macht. Ja, konzentrier dich auf deine Sache. Sei authentisch bis in die Haarspitzen. Aber wir waren nicht authentisch für Snowboard-Bekleidung. Super teuer, der mit Sachs und so weiter. Ne? Dann kam irgendwann eine Lieferung an, über eine Million an Sportcheck, wo alle Zipper nicht funktionierten. Und ich keine Rechtsansprüche an den indischen Produzenten hatte. Das hätten wir auch noch locker weggesteckt. Aber parallel sind noch andere Sachen passiert. Und jetzt schlage ich die Brücke. Warum habe ich dann irgendwann mit den Fotoshootings in USA begonnen? Ich habe damals für die Marke Sunshine, und da warst du dabei,
genau,
noch auf ganz eigene Kappe Kohle in die Hand genommen und Bilder im Südwesten der USA produziert und diese Bilder an europäische Magazine frei von Rechten Dritter weitergegeben und die haben dann die Bilder in ihren Magazinen platziert und so hatten wir ein relativ preiswertes Marketing.
Also ich würde sagen, du warst Content Creator zu einer Zeit, wo es das Wort noch gar nicht gab.
Würde ich sagen, absolut, genau. Und als wir dann nach dem Ableben von Trisport die Marke Sunshine verkauft hatten an eine Waldtropper Firma, an den Andreas Bourbon, habe ich den beraten mit Sunshine und ich habe ihn gebeten, weiter auch nochmal so ein Shooting machen zu können. Er hat mir das Budget aber nicht gegeben. Und dann bin ich hergegangen und habe quasi akquiriert und habe gesagt, ich produziere Bilder für die Fahrradmarke, für die Helmmarke, für das. Bin mit dem Paket in die USA gegangen und das war auch eine Profit-Geschichte und war ja, ich würde sagen, genau, wir haben damals Content den ganzen Marken geboten. Ne? Wir haben also Produkte mitgenommen in das Wohnmobil, die nicht in Konkurrenz zueinander standen, aber alle haben die gleichen Bilder bekommen. Das wäre heute nicht mehr möglich. Und darf ich auch sagen, die Models, die wir mitgenommen haben, haben keine Asche gekriegt. Weil ich musste ja scharf kalkulieren, die sind auf Incentive mitgegangen, du warst ein Kandidat, bist mir aber bis heute dankbar. Ja, und
das denkst du.
Komm, Prost.
Ja. Nee, das mit den Fototrips, das war eine gute Zeit. Und ja, ganz umsonst habe ich es ja auch nicht gemacht. Ich habe ja wirklich damals ausgiebig Material von euch bekommen. Ich war jung, ich wollte Rennen fahren. Das ist ja ein geldwerter Vorteil vom Allerfeinsten für so einen Sportler. Aber da haben wir coole Sachen erlebt. Ich erinnere mich, der erste Trip, das war, glaube ich, relativ kurz nach den Anschlägen des 11. September, wo so die ersten Flieger wieder in die Luft gingen und man wieder nach Amerika reisen konnte. Und da stehen wir beim Check-in. Und die Dame vom Check-in kontrolliert die Ticketdaten mit deinem Personalausweis und sagt, ja, aber sie heißen ja Hans-Peter, sie heißen ja gar nicht Pingo, weil du hast als Pingo dich angemeldet und auf deinem Personalausweis steht Hans-Peter. Und das war ein Riesendrama, weiß ich noch, weil die waren extrem empfindlich nach den Anschlägen.
Dass es hätte schief gehen können, aber weißt du was? Ich habe das total vergessen. Du erinnerst mich aller Minute jetzt im Moment daran. Ich weiß das nicht mehr. Ich krieg jetzt Gänsehaut. Boah, das war ja super gefährlich. Ich hätte alles, Also, dann wäre mein ganzes Leben anders verlaufen.
Definitiv, wir hatten alle Gänsehaut, weil alle Räder gepackt, kistenweise, wir standen da am Check-in und dann sagte, nee, also mit dem Ticketnamen kommen wir jetzt hier nicht weiter, weil in ihrem Pass steht was anderes. Ich weiß gar nicht, wie wir es hinbekommen haben, aber wir sind geflogen. Wahrscheinlich waren die dann so abgelenkt von Claudia, die nochmal als Zwischengag meinte, sie hätte Feuerwerkskörper im Gepäck. Das war nämlich der nächste Kracher. Also eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt nach Amerika gekommen sind.
Stimmt. Also wir sind super blauäugig, super blauäugig. Ja, und was die Zuhörer vielleicht interessiert, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Räder haben wir mitgenommen? Wir waren Fotograf, Freundin des Fotografen, die top aussah, heute immer noch aussieht, die Anne, die war das weibliche, war auch ein weibliches Model. Dann haben wir die Claudia mitgenommen, eine Triathletin aus Witten. Und dich und mich. Wir waren 5 Personen und haben, glaube ich, 13 Räder mitgenommen. Kann das sein?
Also an die Anzahl der Räder erinnere ich mich nicht, aber das Wohnmobil war gefühlt bis unter die Decke voll. Obwohl, nee, der erste Tritt war ohne Wohnmobil. Da waren wir mit so einem Van unterwegs, aber wir hatten so viel Stuff, es war unbelievable. Wenn wir an irgendeinem Parkplatz ausgepackt haben, da blieben ja teilweise die Leute stehen und dachten, wir machen Flohmarkt, so Garage Sale und wollten was kaufen.
Ja, das ist ja, ich habe ja dann im Anschluss daran, weil wir sehr erfolgreich waren mit dem, wie du sagst, Content-Produzieren, ne? Also wir haben wirklich die Archive unserer Partner gefüllt mit ganz, ganz tollen Fotos. Da blieb kein Auge trocken und wir haben mit der Erfahrung, ich habe insgesamt 16 solche Trips gemacht. Boah. Ja, und waren wir dann hinterher ja viel rationeller. Ich hatte dann irgendwann in Los Angeles in Huntington Beach ein Campground gefunden. Da sind wir dann mit dem Wohnmobil hin. Und dann haben wir da erstmal 2-3 Tage verweilt, alles sortiert, den Kühlschrank mit $700 Stuff voll gemacht, bevor wir in die Wüste gefahren sind. Und haben dann aber auch schon in Marina del Rey, in Santa Monica, in Venice dann schon Bilder produziert, was ja dann auch für unsere Klienten, die mit an Bord waren, total top war. Das war super exotisch. Und da haben wir eine Rationalität geschaffen, die von uns zu war. Ja,
ja, das waren immer Megatrips. Und ich habe gehört, wir haben schon drüber gesprochen, machen wir nochmal, oder? Nochmal so einen USA-Trip?
Ja, wir machen, also es waren jetzt ein paar Jahre Pause. Ich war hauptsächlich damals mit dem Stefan Eisend. Dann waren noch andere Fotografen mit unterwegs, wie der Stefan Grey und der Jorik Kahu aus München. Und jetzt ist ja der Dennis selber ein Top-Fotograf und es wäre ja hirnrissig, wenn wir gemeinsam die Tour machen und der Dennis nicht auch der Fotograf ist. Ab und zu wird er mal mir die Kamera einstellen, dass er dann auch auf der anderen Seite der Linse mit seinen Fahrkünsten erscheinen wird. Ja, und ich kündige jetzt hier an, liebe potenzielle Klienten für diesen nächsten Trip, wenn ihr dabei sein wollt, ich kenne Magic Spots, die kein US-Fotograf in den Kontext kennt. Und wir kommen zurück mit Bildern, mit Content für eure Marke. Das hat die Welt noch nicht gesehen und ich mache den allerletzten Trip und der soll auch der allerbeste werden hier mit Dennis. Das kündige ich jetzt an, ob wir es diesen Herbst hinkriegen oder nächstes Frühjahr. Das lassen wir jetzt noch offen. Die direkte Akquise wird erfolgen. Also macht euch auf was gefasst.
Wow, also so konkret hatte ich es jetzt nicht erwartet, aber geil. Also da können wir direkt nochmal einen drauf anstoßen hier. Ja. Bergmann, auf geht's. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich. Wir waren stehen geblieben, ja eigentlich mit den Fototrips, wobei da könnten wir noch 1000 Storys erzählen, aber der letzte Fototrip ist ja schon ein paar Jahre her. Was machst du denn jetzt eigentlich so? Also du bist ja vitaler Frührentner, will man sagen, aber von Füße hoch bist du ja weit entfernt.
Ja, also die Geschichte habe ich ja öfter erzählt. Ich war bei einem Bekannten, übrigens auch aus der Fahrradbranche, der Sebastian Donat Franke, der hat ein Haus in Portugal, der hat mir das Haus und seinen Bulli da zur Verfügung gestellt. Ich wollte da eigentlich 2 Wochen bleiben, bin dann 5 Wochen da geblieben. In der Zeit wurde meine Haut gebräunt, mein Bart wuchs, meine Haare wurden länger. Als ich zurückkam am Köln-Bonner Flughafen, holte meine Tochter mich ab und sagte, cool, das bleibt jetzt so. Und der Tim, mein älterer Sohn, hat damals mit mir ein Office betrieben und da kamen dann die Anrufe rein, wo ist dein Papa, wir brauchen Fotos, wir brauchen Fotos, wir brauchen Fotos, und ich habe da den Hippie in Portugal gespielt. Ne? Und ich kam zurück und genau das sagte er, Papa, das geht so nicht weiter. Du führst deinen Laden hier, diese gute Idee wie ein Hippie, kann ich übernehmen. Ich sagte, gib mir 5, ja, machen wir. Und von dem Moment an habe ich die Seite der Kameralinse gewechselt und arbeite seitdem als sogenannter Best Ager und Commercial Model. Und tollerweise in den letzten 2 Jahren werde ich auch immer mehr von Fahrradfirmen entdeckt, weil die Alterszielgruppe, man sagt ja nicht mehr Zielgruppe, aber die Stilgruppe, wird auch älter. Und ich bin wirklich ein authentischer Repräsentant, wenn es um Gravelbike-Fahrten oder um urbanes Fahrradfahren geht. Und nächste Woche bin ich übrigens für Volkswagen in Kroatien. Fette Produktion, geil. Ja. Also das, ich habe eine kleine Rente und finanziere meinen Lifestyle dadurch, dass ich als Commercial Model und Actor ein bisschen dazu verdiene.
Ja, das ist mega und ich verfolge das ja logischerweise und ich muss sagen, also durch meinen Job muss ich auch oft mit Models zusammenarbeiten, auch Best-Ager-Models, und ich muss sagen, ich kenne keinen, der so glaubwürdig ist wie du, weil das, was du auf den Bildern meistens verkörperst, das bist du ja auch. Also du kommst ja, zumindest wir waren jetzt mal für Orbea unterwegs, das war jetzt zwar kein Modeljob in dem Sinne, aber du kommst da einfach ans Set, sag ich mal, und bist fertig. Ich muss mal gar nicht stylen. Du hast so ein Gefühl für Styling und was ziehe ich heute an? Wie mache ich mich für den? Also wir haben so eine Ausfahrt gemacht mit Journalisten. Mhm. Und ich dachte einfach, yo, der Typ, der kommt da um die Ecke und sieht aus wie aus dem Katalog, aber ohne übertrieben zu sein. Und finde ich Wahnsinn.
Ja, das liegt mir auch sehr am Herz. Also wenn ich für ein Shooting gecastet werde und Einfluss habe, gucke ich immer, dass die Klamotten, die ich trage, ein bisschen mehr broken in sind. Ja, also ich behandle die dann so ein bisschen, aber ich bin ein Ästhet. Also wie ich gesagt habe, in den 80er Jahren null Bewusstsein. Ja, also ich wusste gar nicht, was ich mache. Das kam aus der Tiefe von mir, aber ich konnte es nicht analysieren. Aber heute in der Retro-Perspektive kann ich das analysieren. Ich war immer Ästhetik und Farben orientiert. Und wenn ich Erfolg hatte, beruhte darauf auch immer ein Großteil meines Erfolges. Und ich bin heute ein starker Kritiker der Fahrradfahrer, die sagt, das ist doch alles nur äußerlich. Nein, the vain people, die eitlen Leute, schaffen mehr für unsere Branche als die meisten draußen überhaupt verstehen. Denn wenn sich zum Beispiel eine Gravelbike-Gruppe, eine Mountainbike-Gruppe sonntags morgens trifft, es sind die Eitlen, die die anderen beeinflussen. Das ist bei manchen erreicht das im bewussten Moment, aber die meisten unbewusst. Und die Ästhetik weckt die Emotionen. Und das ist eine Sache, die ich heute auch, wie soll ich sagen, bewusst pflege. Und ich bin eitel und ich bekenne mich dazu.
Ja, aber darf man ja auch sein. Und da gebe ich dir recht, ich finde es auch cool, wenn Leute sich cool kleiden, also jetzt beim Radfahren und so, nicht mit den letzten ausgetragenen Hemden da um die Ecke kommen. Ich bin ja jetzt Mountainbiker. Ich muss sehen, wenn ich mit meinen Kumpels fahre oder auch andere Gruppen im Wald treffe, ein großer Trend ist schwarz. Alle tragen schwarz. Schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, schwarze Trikot, am besten noch ein schwarzes Fahrrad und noch ein schwarzer Helm. Ich glaube, der Hintergedanke ist vielleicht, weil es zu allem passt, aber irgendwann hat man nur noch schwarz im Schrank. Und ja, wie siehst du das? Ist so irgendwie, das Schwarze ist...
Ja, ist richtig. Guckt man sich zum Beispiel Giorgio Armani an. Wenn der eine neue Kollektion präsentiert, der hat ein edles schwarzes T-Shirt an, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, seine grauen Haare dazu, passt. Aber es ist ja immer in Kombination mit Farben. Ne? Also, aber man kann es mit dem Schwarz auch übertreiben. Es gab ja einige Jahre, da waren 90% aller verkauften Fahrräder, Mountainbike, Rennrad oder was auch immer, schwarz. Aber irgendwann ist auch zu viel Schwarz. Ja, also das natürliche Geschmacksempfinden des Menschen ist die Blumenwiese. Ja, Da ist eine Basic-Farbe, die ist grün, das muss nicht immer grün sein, und dann sind dann punktuell die anderen Farben da drin. Und das ist auch das, was im Marketing gelehrt wird, das ist das, was Leonardo da Vinci damals schon angesprochen hatte mit seinem goldenen Schnitt. Von seiner Ästhetik über Geschmack lässt sich streiten, aber in unserem Inneren, in unserer DNA sitzt irgendwo ein roter Faden für das, was schön und ästhetisch ist und was nicht schön und ästhetisch ist. Und das wird von vielen auch immer noch zu sehr vernachlässigt. Also wenn der Chef einer Marke, ob das jetzt in unserer, bleiben wir mal bei unserer Branche, ob das Bekleidung, Accessoires oder Fahrräder sind, wenn der nicht mindestens jemanden an seiner Seite hat, der das, was ich gerade gesagt habe, verinnerlicht hat und das auch mit einer gewissen Macht durchsetzt, wird die Marke keinen Erfolg haben. Das ist Fakt. Ja, und ja.
Ja, du hast ja auch immer, wenn wir nochmal über Farben sprechen, guckst du mal, was die Hersteller an Rädern herstellen oder an Klamotten und so. Und wenn du dich dann mit denen unterhältst, es gibt immer so eine Kracherfarbe, irgendwie die so polarisiert, wo viel bunt drin ist, keine Ahnung. Und dann die typischen Farben schwarz, grau, weiß. Und die sagen auch, ja, das verkaufen wir und das andere brauchen wir für Marketingzwecke. Also irgendwie, die Leute, die orientieren sich ja schon an den etwas ausgefalleneren Styles und kaufen dann aber wieder konservativ.
Jein, also ist Raffa zum Beispiel eine Marke, die die Fahrradbekleidung quasi von links nach rechts gedreht hat, mit ihrem Marketing, mit ihrem Style, sind die konservativ?
Nee.
Ja, genau. Und also reduziert geschmackvoll. Ne? Also punktuell, die haben ja zum Beispiel, das versuchten die dann irgendwann auch rechtlich durchzusetzen, diesen asymmetrischen Streifen auf dem linken oder rechten Arm des Trikots und so weiter. Und der Rest des Trikots ist Uni.
Aber ich sag mal, Raffa ist jetzt auch nicht so eine Konsumermarke. Ne? Also Raffa kaufst du ja nur, wenn du schon echt tief drin bist in der Szene und auch bereit bist, Geld auszugeben. Und sonst kommst du an die Marke ja gar nicht ran. Also um die zu kaufen, hast du ja schon sowieso ein totales Fashion- und Markenbewusstsein.
Ja, gut, aber es gibt ja immer einen Benchmark. Also Benchmark hat, Raffa hat die Benchmark gesetzt. Und wenn ich heute preiswertere Marken sehe, die orientieren sich an dem, was Raffa damals gestartet hat. Ne? Also es gibt dann ab und zu mal bunte Trikots mit All-Over-Print und so weiter, aber die kombinierst du nicht wie damals Riff Raff Ulrich Stanzio dann auch noch mit einer All-Over-Print-Hose oder so, ne? Sondern dann sind dann die Socken Uni und die Hose ist Uni, wo sich eine der Farben wieder trifft, die im Trikot da vorkommen. Das ist, Farben heißt nicht immer alles zugeklatscht, um Gottes Willen. Und jetzt bin ich mal bei der Kunst. Ich habe eine Biografie angelesen von Picasso. Und der sprach von Kunst und Pausen. Ein Schauspieler, ein guter Schauspieler, kann Pausen machen. Ein guter Musiker, der kann rumwirbeln auf seiner Hammond-Orgel und so weiter. Aber der beherrscht die Pausen. Wenn er die Pausen nicht beherrscht, lässt er das Rumwirbeln nicht wirken. Und genauso ist das bei dem Visuellen. Ja? Du brauchst eine Ruhe, also die Hose, der Short ist Uni, das Trikot bunt und der Helm Uni. Na? Also das ist immer irgendwo eine ästhetische Formel. Und die ist viel, viel wichtiger für unsere Branche und um noch mehr Leute zum Fahrradfahren zu kriegen, als du glaubst. Stell dir mal vor, dieses Double Income No Kids Couple. Ja? Sie 33, er 37, so richtig klischeehaft, beide einen Top-Job, ne? Haben, weiß ich nicht, zusammen 8.000, 9.000 netto am Konto und überlegen sich, spielen wir jetzt Golf oder gehen wir Fahrradfahren? Ne, holen wir uns Fahrräder. Und die stehen an der Ampel, ja, und rechts neben ihnen sind so ein paar Fahrradfahrer der Oldschool, ja, so total geschmacklos gestylt. Das sehen die, die sprechen gar nicht drüber, aber die entscheiden sich am nächsten Tag für Golf. Weil das ist abschreckend. Wenn da jetzt welche stehen würden, die, wie soll ich sagen, am neuen Style orientiert sind, ein paar Gravelbiker, mit den Socken auf der richtigen Länge und alles super durchdacht. Also so vain people, die eitlen Leute da an der Ampel. dann passiert mit diesem Couple was Unbewusstes und die holen sich Fahrräder. Und das ist jetzt wirklich, also wenn, es gibt hier ein paar Zuhörer, die schütteln jetzt mit dem Kopf, das weiß ich. Aber denkt da mal genau drüber nach.
Ja, ich hatte mal, es ist lange, lange her, da bin ich noch für Rotwild gefahren, da hatten wir so einen Mental Coach bei uns im Team und der hat mit uns auch so so Versuch gemacht, der wollte uns nämlich auch sagen, dass wir 80-85% übers Unterbewusstsein gelenkt sind. Und alle haben mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, du hast nicht alle Latten im Zaun. Und dann hat er mit uns so verschiedene Versuche gemacht, die kann ich jetzt hier nicht, kann ich jetzt schwer erklären, aber es ist crazy, weil es ist einfach so. Wir sind so übers Unterbewusstsein gelenkt und was du gerade sagst mit dem Couple da an der Ampel, würde ich dir zu 1000% zustimmen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass sich Trends ändern. Du sprichst jetzt zum zweiten Mal diese Riffraff-Nummer vom Stanzio an, damals die extrem bunten Sachen. Das war aber auch einfach der Lifestyle in den 80ern. Ne? Es gab diese neonbunten Elo-Jacken beim Skifahren, die jeder haben wollte. Das musste damals einfach krachen. Und ich glaube Mitte der 2000er, 2005 war nochmal so ein Revival. Da wurde es auch nochmal super bunt in der Fahrradszene. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, das wird nicht mehr wiederkommen. Vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal die Neonbombe.
Ja, aber ich sag ganz einfach, auch in der Riffraff-Zeit gab es die, die vielleicht ein Riffraff-Teil getragen haben, aber genauso kombiniert haben, so quasi mit der Blumenwiese, mit der Ruhe und so weiter und dann nicht Hose und Top all over und so weiter. Also ich würde sagen, selbst als das damals relativ massiv war und auch prägend, war dieses all over von unten bis oben, so wie Stanzio das sah, nicht, wie soll ich sagen, ja.
Aber der Stanzio kam ja aus dem Surf, muss man auch sagen, ne? Da war ja auch nochmal eine andere Welt, oder? Das waren doch alle Surfer eigentlich, die hatten ja vielleicht gar nicht so viel Bock auf Radfahren erstmal und die ersten Magazine sind ja auch an Surf-Locations entstanden und am Swimmingpool und so und die Surfer waren und sind sie, glaube ich, bis heute immer noch eher bunt.
Nee. Nee? Nee, das war genauso, also bei den Surfern war das genauso. Die The Vane People haben damals auch immer in den richtigen Kontext gebracht. Ne, das kannst du überall, wo du hingehst, kannst du beobachten, dass die wirklich eitel sind, eine ganz andere Kombination dahin kriegen. Ja, wir haben buntere Zeiten und weniger buntere Zeiten. Und nochmal, was ich vorhin vergessen hatte, bei dem All Black, da gibt so einen Spruch, den nutze ich öfter um Frauen auf Social Media. Ich bin ja Single. Ich hoffe ja, dass ich nochmal unter die Haube komme. Dann, und ich mache einer tollen Frau ein Kompliment und die trägt was Schwarzes. Dann finde ich das immer wieder gut. Dann sage ich, Ladies who wear black live a more colorful life. Ja, also das ist ja die Blumenwiese. Das heißt ja nicht, wenn du jetzt das kleine Schwarze trägst, das ist ja immer das Ambiente, das ist das Täschchen, was du dazu trägst, die Schuhe, die dazu kombinierst, die Kette, die du trägst und so weiter. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, ich habe ein schwarzes T-Shirt, ich habe ein schwarze Hose, schwarzes T-Shirt an gerade, ne? Aber Vans checkert. Und ich habe im Auto an meinem Spiegel eine Kette hängen, die ist aus recyceltem Flipflop gemacht aus Südafrika. Und die hänge ich manchmal einfach über dieses schwarze T-Shirt, weil mir zu schwarz ist. Und dann setze ich so einen kleinen Akzent. Ich habe das Image, ich darf mir das erlauben. Ist klar, Pingo, enfant terrible, ein bisschen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja so ziemlich alles machen, da guckt keiner mehr. Also alle erwarten das ja auch so ein bisschen von dir, dass du nicht im 0815-Look um die Ecke kommst. Aber was mir gerade noch, während wir sprechen, einfiel, ganz andere Richtung, Firma Evoc, sagt ihr auch was, die Rucksäcke?
Die?
Evoc, ja. Ne? Da bin ich auch so Partner erster Stunde und der Dirk Jans, über den haben wir auch mal gesprochen, der hat die Dinger ja in Deutschland vertrieben zu Beginn. Und da kamen ja diese drei sympathischen Jungs auf ihn zu, haben gesagt, hier, wir machen Protektorenrucksäcke für die Fahrradindustrie, willst du die nicht in deinen Vertrieb aufnehmen? Und dann hat er uns Teamfahrer zum Shooting die Dinger präsentiert und gesagt, was haltet ihr davon? Und die waren alle schwarz, die Rucksäcke. Und eigentlich alle so, Alter, wer braucht einen Protektorenrucksack? Deuter hat sowas schon. Ey, nee, sehen wir nicht. Und schwarz, wie langweilig ist das denn? Nee. Und er hat dann durchgezogen, hat es trotzdem gemacht. Und Evoc kam dann ganz schnell mit ganz vielen Farben. Und ich glaube, das hat für die einfach den Durchmarsch bedeutet. Mittlerweile sind sie davon ja wieder weg. Jetzt sind sie auch wieder in gedeckteren und cooleren Farben und so. Aber da gab es so eine richtige bunt-poppige Phase. Und das war für die, glaube ich, absolut die richtige Entscheidung, um das Produkt an den Markt zu kriegen.
Ja, der Rucksack ist ja nicht das Ganze des Outfits desjenigen, der den Rucksack trägt. Also wenn der jetzt unik gekleidet ist, hat einen bunten Rucksack, super.
Ne, vielleicht ist es genau das, ne, was du sagtest. Die Leute tragen schwarz und machen dann mit dem Rucksack, haben sie damals so ihren Akzent gesetzt.
Ganz genau. Wenn du jetzt zum Beispiel einen schwarzen Mountainbike, gekleideten Mountainbiker in Winterberg Bikepark siehst, ne, der steigt aus seinem Auto, stylt sich und so weiter, rüstet sich gerade aus, um dann quasi erst mal runterfahren zu können mit dem Lift hoch und so. Der hat dann meistens einen farbigen Helm noch. Vielleicht haben die Schuhe, geben nochmal einen Farbklecks. Ja, dann kann der Short und die Protektoren und alles, was er trägt, und der Trikot schwarz sein. Dann ist das ja die Blumenwiese wieder. Und der Fahrrad hat eine gewisse Farbe. Also wenn er der Lonesome Only Black Rider ist, gibt es auch, ne? Ja, aber das ist nicht die Regel und macht auch nicht den Massenmarkt. Ne? Also auf gar keinen Fall.
Und wenn du jetzt hier so durch Dortmund radelst oder wo auch immer du rumradelst, was ist so outfitmäßig, was macht dir die schlechteste Laune, wenn es dir entgegenkommt? Hier im Ruhrgebiet ist die Facette ja breit, sag ich mal.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne ja im Süden Dortmunds und wir sind hier in diesem wunderschönen Büro von Adlibs Films, Designbüro etc. Und ich wohne quasi den Berg hoch. Und von da aus fängt auch die Gegend an, wo man toll Fahrrad fahren kann. Und ich beobachte die Rennrad im Moment immer mehr Gravelradfahrer. Ich sehe hier einen Style, da sage ich, boah ey, Dortmund, cool. Das sehe ich teilweise nicht im Grunewald in Berlin. Wir haben hier eine richtig geile Szene. Also was das Styling betrifft. Dann andersrum war ich öfter auf Mallorca zum Fotoshootings etc., habe auch einmal mein Fahrrad mitgenommen letztes Jahr um die Zeit, und also was ich da sehe, ist gruselig. Ja, da sind wirklich 80% noch unterwegs, die ein anderes Geschmacksempfinden haben. Das ist ja, jetzt könnte man von Modediktat sprechen. Als der Bernard Hinault eine Tour de France nach der anderen gewonnen hat, hat er damals kurze Socken getragen. Aber das war in diesem Kontext ein sehr ästhetisches Bild. Wer heute noch mit dem zur Verfügung stehenden Klamotten kurze Socken trägt, bietet ein Bild, was nicht mehr in Leonardo da Vincis goldenen Schnitt passt. Ja? Und das hast du auf Mallorca. Das ist gruselig, was ich da gesehen habe. Richtig gruselig. Tut mir leid, es ist nicht arrogant und es ist auch nicht werbewirksam. Und auf Mallorca haben wir auch Touristen. Gehen nochmal zurück, Double Income, No Kids. Ein Couple will Fahrrad fahren und sieht das Anti-Styling zu 80% auf Mallorca, der sagt, ich werde nicht Fahrradfahrer. Und die gehen mir sowieso um den Senkel, sind mir ja am Weg und so weiter. Also ist wirklich dramatisch. Ich hätte nicht gedacht, dass es das in der Menge noch gibt. Es war eine Überraschung für mich. Letztes Jahr um die Zeit war ich da für 2 Wochen. Unbeschreiblich.
Aber es gibt ja auch das umgekehrte Extrem. Wir waren jetzt gerade im Urlaub in Finale zum Mountainbiken und das ist ja mittlerweile da richtig Industrie geworden mit den Shuttles, den Berg hoch und Trails, und es ist echt schön, wenn man das mag. So ist es schon ziemlich viel Massenandrang da jetzt. Aber du stehst da unten auf diesem Shuttle-Parkplatz oder auch wenn du in Leogang an der Gondel stehst oder keine Ahnung, und du hast das Gefühl, du stehst, da sind keine Hobbyfahrer mehr. So rein optisch ist da eine EWS jetzt, da ist nur noch Profis. Einer durchgestylter wie das andere, einer das bessere Rad wie das andere. Und ja, wie soll ich das jetzt sagen? Am Trail wird diese Erwartung oft dann gar nicht erfüllt. Ne? Auch beim Rennradfahren hast du es ja auch. Du sagst, sind alle durchgestylt, alle super, aber fahren halt so wie man ein Wochenendradler. Ja, gut, aber kann jeder machen, wie er will? Oder müsste man sich seinem Können gemäß kleiden, sag ich mal? Also ich würde jetzt nicht in einem neongelben, weiß ich nicht, Ballettanzug zu meiner ersten Ballettstunde gehen, weil ich kann es ja nicht. Da würde ich erstmal so kleinere Brötchen backen. Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
Ja, ich weiß hundertprozentig, was du meinst, aber wie willst du da den Griff kriegen? Also ich saß jetzt mal hier, es gibt einen tollen Italiener hier in Dortmund, gibt 2 Golfplätze, einen kleinen Golfplatz, und da saß ich und hatte mir meine Nudeln bestellt, meine Pasta bestellt, und dann sah ich da eine Frau, Mitte 50, ja, wahrscheinlich einen reichen Ehemann, und die wartete auf ihren Golflehrer. Ja, erste Golfstunde. Die war gestylt. Es war witzig, ja. Nur vom Feinsten und so weiter. Nothing broken in, also noch alles unused.
Preisschild hing noch?
Ja, nein, rein symbolisch. Aber das war okay. ich würde sagen, wie willst du das denn jetzt in den Griff kriegen? Und wenn sie mit der Ästhetik anfangen und die werden dann hinterher besser, sei doch mal ein bisschen gnädig.
Ja. Ich bin gnädig, ich wollte nur deine Meinung dazu hören, aber.
Nein, das ist, also wenn ich von meinem spirituellen Vorgabe her, sage ich, don't judge too much. Ne? Also bewerte die anderen Menschen nicht so. Ich würde aber eher negativ diejenigen bewerten, die schon richtig fahren können und immer noch wie in Sack und Asche kommen. Weil die machen keine Werbung für unseren Sport. Egal welche Kategorie, Fahrradfahren ist ja keine homogene Geschichte mehr. Innerhalb des Mountainbikens gibt es 6, 7, 8 verschiedene Stylegruppen. Cross-Country-Fahrer haben rasierte Beine, der Freerider eher nicht, der noch vorher, bevor er in Winterberg nur eine Tüte raucht und so weiter. Also du hast so viel unterschiedlich, wenn wir dann zum urbanen Fahrradfahren gehen und so weiter. Aber ich finde, dass die was Geschmackvolles vorleben, mehr für unseren Sport werben als die, die schon gut können. Na, also ich finde das gar nicht so schlecht. Ich habe gelächelt über diese Golfschülerin da, aber meine Güte nochmal.
Ich kann mich noch erinnern, da war ich super klein, ist jetzt ein bisschen andere Story, aber mein Vater, der hat mal sehr gut Tennis gespielt, also in seiner Jugend, sehr gut. Und dann hat er 20 Jahre den Schläger nicht angepackt, weil er auch gar nicht mehr wollte, und aber Kumpels von ihm, die waren immer noch im Verein, im Club, und haben, da war ein Turnier gespielt und da ist kurzfristig einer ausgefallen. Dann haben sie meinen Vater angerufen und gesagt, Werner, wir brauchen dich, kannst du nicht spielen, komm, fürs Turnier, uns fehlt einer. Und sagt er, ja, ich habe 20 Jahre nicht gespielt, auf keinen Fall. Und dann haben sie ihn aber trotzdem klar gemacht, und dann ist er dahin, nimmt seinen Holzschläger, ist jetzt kein Witz, Holzschläger aus der Tasche, Turnschuhe mit komplett ausgehärteter Sohle. Ich weiß nicht, was er obenrum hatte. Er sah aus wie der letzte Lumpensammler. Und alle haben wahrscheinlich gedacht, Alter, wen haben die da ausgegraben? Und dann hat er ein Match nach dem anderen gewonnen, weil er es irgendwie nicht verlernt hatte. Mhm. Und das ist jetzt so ein kompletter No-Styler, der dann alle wegputzt. Finde ich persönlich geiler, wie einer, der im Armani-Outfit am Platz steht und jedes Match verliert.
Ja, soll ich dir was sagen, das ist ja eine unheimlich sympathische Story, aber die widerlegt ja nicht das, was ich jetzt hier gerade judging-mäßig von mir gegeben habe. Also finde ich total sympathisch, finde ich super cool. Also könnte man schon fast einen Fernsehfilm draus machen.
Ja, das vielleicht nicht. Radfahren im Ruhrgebiet, da hat sich viel getan. Du bist ja alter Ruhrgebietsmann, muss man sagen. Ich habe viel fürs Ruhrgebiet gearbeitet, fotografiert. Das ist Wahnsinn hier, was radmäßig mittlerweile abgeht. Die ausgebauten Fahrradtrassen, die Beschilderung, auch was man sehen kann an Industriekultur. Hast du hier irgendwie Lieblingsrouten oder wo treibst du dich rum?
Wo soll ich anfangen? Aber bleiben wir mehr bei Gravity. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich bin ja nicht mehr so viel Mountainbike-mäßig unterwegs, aber mein Sohn, der Tim, sehr viel Gravity. Und ich habe jetzt noch neulich einen ehemaligen Stammkunden vom Laufhof gesprochen, der mich seit Jahren angerufen hat und sagt, boah, Story Dortmund und Mountainbiken, wir haben hier zu viel Mountainbike-Tourismus. Wenn du nach Hessen gehst oder nach Baden-Württemberg und so weiter, sind sehr viele Trails geschlossen von der Forstbehörde. Und wir haben hier gerade im Osten des Ruhrgebiets geschichtlich Wegerechte. Dadurch sind hier rund um die Industrialisierung, hier war ja schon sehr schnell dicht besiedelt, aber rundherum, die Menschen hatten damals keine Autos, keine Fahrräder etc., sind viel zu Fuß gegangen und dann durch die Wälder, ne, und haben dann Trails angelegt sozusagen. Wir haben hier rund um Dortmund Trails, da bleibt kein Auge trocken, aber ich hoffe jetzt nicht dafür zu werben. Wir haben hier zu viel Mountainbike-Tourismus. Und manche Locals haben hier berechtigten Schiss, dass hier zu viel Holländer, zu viele Leute aus Hessen etc. hinkommen und die Trails rund um Dortmund unsicher machen. Das wäre unfair, weil sagt dann irgendwann die Forstbehörde nach zu viel Beschwerden von Spaziergängern, Wanderern und so weiter, komm, wir machen jetzt dicht.
Ja, also das beobachtet man ja überall, hat man auch in anderen Podcasts schon das Thema, und ich habe das lange Zeit so gesehen wie du, dass man sagt, man darf hier nichts promoten, die Leute sollen woanders fahren und nicht kommen. Mittlerweile sehe ich es anders. Mittlerweile sage ich, jeder soll kommen, jeder soll Trails fahren, lass uns noch mehr Trails bauen, damit die Verantwortlichen sehen, es ist Bedarf da. Es ist ein enormer Bedarf da an legalen Mountainbike-Angeboten, und du wirst die Mountainbiker auch nicht los durch Verbote. Also du kannst vielleicht hier verbieten, dann fahren sie woanders, aber die werden ja alle nicht ihr Zeug wegschmeißen. Insofern glaube ich, ist es wichtig für die Mountainbiker zu verstehen, dass sie sich organisieren müssen, weil das ist, was ich immer aus der Politik höre. Ne? Wir brauchen Ansprechpartner, wir brauchen jemanden, der greifbar ist. Deswegen gründen wir gerade in Wuppertal, da wo ich viel fahre, einen Verein. Und wir sind im Austausch mit Forst und Behörden und da ist auch schon jetzt Bewegung drin, positive Bewegung, muss man auch sagen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, dass die Mountainbiker sich organisieren, also in Vereine gehen oder vielleicht der DIMP eintreten. Da kann man jetzt halten, was man will, aber einfach, dass zahlenmäßig erfasst wird, wie viele Leute Mountainbiken. Das sind nämlich viel, viel mehr als jetzt Fußball spielen oder so. Und mal eben irgendwo einen Fußballplatz bauen, das geht, aber Trails anlegen ist ganz schwierig. Aber ich glaube, wir sind da an einem Kipppunkt, weil auch die Alten, die Gegner des Mountainbikens, das sind ja doch leider oft ältere Menschen, die in der Verantwortung sind, die in der Politik und Verwaltung sind. Ich merke das in dem Bereich, wo ich bin. Die scheiden langsam aus dem Berufsleben aus und es kommen Junge nach und die sehen das komplett anders. Also ich habe neulich im Wald einen Förster getroffen, der war sehr jung und der war klipp und klar der Meinung, Mountainbiken ist natürlich nicht so optimal, aber es muss eine Lösung geben. Das sagt er auch. Wir können mit Verboten kommen wir nicht weiter. Es muss eine Lösung geben, wir brauchen ein legales Angebot.
Guck mal, aus der Perspektive habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich laber ein, ihr habt dir jetzt die ganze Zeit zugehört, sehr interessiert, das wusste ich gar nicht, finde ich sehr, sehr positiv. Aber in deiner Frage vorher steckt ja noch eine andere Geschichte. So Fahrradfahren im Ruhrgebiet. Ich habe quasi mein Rennrad während Corona, habe das Doppelte dafür gekriegt, als ich bezahlt habe, verkauft, weil ich fahre nur noch Gravel. Gravel ist die eierlegende Wollmilchsau, rein arrogant sage ich, Gravel ist für mich erfunden worden. Ja, weil es genau mein Ding. Ich fahre gerne an Wasserläufen lang. Ne, das ist eine meditative Geschichte. Ich gucke, dass ich so einen einheitlichen Puls habe. Das kommt noch aus meiner Triathlon-Zeit. Ist ja auch gesund, ne, dass du also wenig Pulsschwankungen hast und dann trotzdem die Natur genießt, meditativ abtauchst und so weiter. Ich fahre und wir haben hier unheimlich geile Wege. Ich fahre am Emscher Radweg raus Richtung Nordwesten und am Rhein-Herne-Kanal zurück.
Mega.
Gänsehaut, sag ich dir. Gänsehaut, top, top, top. Und natürlich sind, wenn ich jetzt sonntags um 12 bis 17 Uhr da unterwegs wäre, hätte ich den Knall nicht gehört. Das tue ich natürlich nicht. Ich suche mir die Zeiten aus, wo ich da ein bisschen mehr für mich alleine bin. Und eine Sache, die ich jetzt nochmal hier kritisieren muss, ist, ich fahre auch gerne den Ruhrradweg von Winterberg hier hin und von hier nach Winterberg. Habe ich als 71-Jähriger diese 135 Kilometer locker geschafft, bin dann zwar immer sehr im Arsch.
Aber am Stück.
Am Stück, klar.
Sauer.
Aber was ich jetzt mal kritisiere, die einzelnen Kommunen sind ja zuständig für die Instandhaltung der Radwege. Wenn dann Neheim aufhört und Arnsberg fängt an, ja, ist Arnsberg zuständig. Und was ich nicht nur bei mir festgestellt habe, sondern auch bei anderen Radtouristen, die da diese Wege benutzen, dass die Übergänge oft nicht gut genug beschildert sind, weil die nicht zusammen kommunizieren. Kommunikation wäre hier unheimlich wichtig. Also hier wäre nochmal wichtig, die Verantwortlichen da anzusprechen, denn du zwischen Neheim und Arnsberg irrst du rum, fährst da durch die Stadt, um den Einspiech weiterzuwinden, um wieder weiter ruhrabwärts fahren zu können, parallel zu dem wunderschönen Ruhrtal. Ne? Also ist ja auch, wenn hier nicht die Industrie entstanden wäre, dann wäre das Ruhrtal eins der tollsten Touristengebiete Deutschlands, Europas geworden. So schön ist es hier, das wissen viele ja gar nicht. Deswegen haben wir ja die entdecken dann so viel Tourismus. Aber man muss ja nicht nur Mountainbiken, Gravelbiken ist ja auf diesen Trails. Also da würde ich gerne mal, dass da ein bisschen mehr passiert, dass die Kommunen untereinander besser kommunizieren. Oder ich fahre den Emscher Radweg und dann planen die irgendwann was da zu bauen. Und dann sperren die 2 Monate, bevor die anfangen zu bauen, ab. Und da irrst du wiederum, um den Einstieg zu finden, weil Radfahrer keine Lobby haben. Stell dir mal vor, das würden die mit einer Autostraße machen. Ja, also da die Radfahrer insgesamt, die nicht homogene Gruppe, brauchen eine stärkere Lobby. Gleichzeitig müssen wir aber auch mit uns selber kritisch sein. Denn manche Radfahrer benehmen sich im Straßenverkehr, da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür gehören sie eingesperrt und schaden unserem Image. Und es gab damals, ich weiß nicht, ob du alt genug bist, ob du die Sendung noch kennst, den siebten Sinn.
Na klar.
Ja, das kam immer vom Freitagsabends-Tatort oder irgendwas, also zu einer Sendezeit. Und wir brauchen einen neuen siebten Sinn, denn Fahrrad nimmt zu, Auto bleibt. Und wir müssen parallel klarkommen und wir müssen füreinander werden, ja, für mehr Bewusstsein. Wenn ich zum Beispiel an parkenden Autos, wo eine offene Tür mein Leben kosten könnte, also wenn jemand die Tür öffnet und ich fahre da rein, mit reichlichem Abstand vorbeifahre, hupen hinter mir die Autos. Das machen die nicht, weil sie Arschlöcher sind, sondern die meinen, ich wäre das Arschloch, weil ich nicht weit genug rechts fahre. Ja? Hier müssen wir einfach ein größeres Bewusstsein schaffen. Ich bin total dankbar, dass ich das jetzt hier in einem Podcast loswerden kann, wo ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz viele Radfahrer dazuhören. Denn auch wir sind Arschlöcher. Und ich fahre nicht mehr bei Rot über der Ampel. Ich mach's nicht. Ich habe ein Punkt ist das ja jetzt, war früher drei Punkte, weil ich vor 2 Jahren sonntags morgens um 7 Uhr bei Rot über der Ampel gefahren bin mit dem Fahrrad, weil kein Arsch auf der Straße war und ein Polizeikradfahrer mich dann erwischt hat. Ja? 100 Euro Strafe, 25 Bearbeitungsgebühr, 125 Euro, ein Punkt nach dem neuen Punktesystem. Ja, und wir brauchen das Bewusstsein. Wir sind Vorbilder. Ja, und ich bin dankbar, dass ich das jetzt mal hier loswerden konnte.
Sehr schön, vor allem mit dem Punkt. Ich kann mich noch erinnern, in Amerika, das war so geil, da bist du ja fast in den Knast gekommen, haben wir dir zumindest eingeredet. Da hat uns die Polizei angehalten, Pingo ist gefahren. Ich weiß nicht, wir waren zu schnell oder ein Stoppschild überfahren oder irgendwas war. Auf jeden Fall, der Officer hat uns angehalten, du bist gefahren. Das
war eine Frau, ne?
War eine Frau und dann hat die dich gefragt, wie groß du bist, wie alt du bist, was dein Gewicht ist und du wurdest immer nervöser. Und wir haben dann gesagt, Pingo, das ist für die Sträflingskleidung, weil du kommst jetzt in den Knast.
Ja,
das war witzig. Aber sie haben uns dann weiterfahren lassen mit dem Hinweis, dass das nicht the German Autobahn ist und uns noch einen schönen Trip gewünscht. Das war sehr geil. Ganz kurz noch, weil wir sind ja schon voll drüber, mein lieber Scholli, zum Gravel. Du sagst, Gravel ist dein Ding und meins ehrlich gesagt auch. Ich finde es auch voll cool und du beobachtest es ja auch. Ist ein Trend, alle fahren Gravel-Bike auf einmal. Jetzt gibt's in Herten die Gravel Games, sagt dir was? Und die sind
ja, schon gehört, ja.
Und die sind abgesagt. Hast du es auch mitbekommen?
Nein.
Aha, die sind nämlich abgesagt. Laut Veranstalter, weil zu wenig Aussteller kommen dieses Jahr, obwohl sie sind ja glaube ich im vierten Jahr jetzt, immer jedes Jahr mehr Aussteller hatten, dieses Jahr weniger, ist glaube ich der allgemeinen Krise in der Bike-Branche ein bisschen geschuldet. Dann wird wohl auch ein bisschen die regionale Unterstützung vermisst, aber ich sehe, du hast es noch nicht gehört und dich wahrscheinlich auch nicht damit befasst, mit den Gründen oder woran es liegen könnte.
Ja, erstmal sind die Gravel-Bike-Fahrer auch keine homogene Gruppe. Na, wenn ich jetzt den Anatol Soestmann, Marketing Rose, spreche und habe den gefragt, trotz E-Bike, die meistens verkaufte Kategorie eines Allesanbieters, Rose hat ja alle Fahrradkategorien, ist das Gravelbike. Und das liegt ganz einfach daran, es gibt junge Männer, Frauen auch, Entschuldigung, die mit Schutzblechen und Gravelbikes regelmäßig zur Arbeit fahren, so schon mal ein bisschen was für ihre Fitness tun und mitnichten da irgendwo Sport mittreiben. Und dann gibt es welche, die machen da Sport mit und es gibt welche, die nutzen das Fahrrad für beides. Für mich ist das Gravelbike deswegen sehr interessant, weil ich vorhin kurz erwähnt, ich fahre gerne an Wasserläufen vorbei. Nur mit dem Rennrad musste man manchmal, weil der Untergrund zu bumpy wurde, Frostbrüche ohne Ende und so, musste man wieder zurück in den Verkehr. Ich finde es gut, dass das Gravelbike mir erlaubt, aus dem Verkehr rauszubleiben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der Veranstalter in seinem Marketing, in seiner Werbeansprache, um für die Veranstaltung zu werben, auch für Aussteller und so weiter, nicht geschickt genug war, das anzusprechen. Ich sag jetzt mal, einmal ausfallen ist noch kein Ausfall. Das wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Aber man müsste vielleicht so eine Veranstaltung auch ganzheitlicher vermarkten und verkaufen. Und nicht die Zielgruppe nur sehen, die vielleicht, ich kenne den Heini nicht, die der Veranstalter hat, ich weiß auch nicht. Und was du richtig gesagt hast, ist, wir hatten während Corona eine Kompensation. Es gab viel zu wenig Fahrräder. Dann, wie immer, die Fahrradbranche sich nicht einig, wird produziert, bis es knallt im Karton. Händler kriegen, die nicht genug Cashflow haben, kriegen Valuta ohne Ende, kriegen quasi ohne bezahlt zu haben geliefert, die Lager sind voll, die Händler können nicht bezahlen etc. Überall fehlen die Werbebudgets. Das ist eine Sache, die gerade im Moment sich wieder so ein bisschen bereinigt. Also wir sind da gerade im Healing-Prozess und diese Sache hat alle Marken getroffen. Ne? Also selbst Canyon, alle haben da runter gelitten. Und da kann der Endverbraucher ja nichts für, aber ist halt so. Ja.
Der Endverbraucher kann jetzt Schnäppchen machen, ne? Jetzt gerade ist gute Zeit zum Fahrradkauf.
Ja, wird gerade wieder, also ich sehe im Moment, ich beobachte das sehr. Ich gucke mir tatsächlich, also du machst das wahrscheinlich auch, ich fahre über die Straße und gucke immer nach den Dieselpreisen. Ne? Tankstelle sowieso, wieder 1,64, oh geil, geht schnell voll tanken. Ja, fährst du einmal, oh, hast du nicht genutzt, fährst du weiter, kostet dann schon wieder 1,84 und so weiter. Und so achten wir alle irgendwie auf die Preise. Und so achte ich gerade auch auf die Preise in der Bikebank und zieht gerade wieder an. Also ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ich weiß auch von einigen Marken, die ich jetzt hier nicht nennen kann. Also wir sind über dem Berg, na? Vielleicht noch nicht alle. Ich kenne Handelsvertreter, die gesagt haben, während Corona, ich bin kein Verkäufer mehr. Ich verteile nur noch das, was mir zur Verfügung steht. Und dann nach Corona waren sie plötzlich Geldeintreiber. Ne? Und aber das geht allen Branchen so.
Ja, ist ein Auf und Ab, wie immer. Ja. Und mein Bier ist fast leer, deswegen sind wir, glaube ich, auch durch. Oder hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest?
Also, ja,
dann geh mal her damit.
Hallo, liebe Zuhörer. Weil dieser Podcast ja was mit Cold Brew, also mit Bier zu tun hat, habe ich dafür gesorgt, dass wir die zwei Bergmann haben. Wir haben jetzt mittlerweile 11:30 und weil ich nur zwei Mahlzeiten am Tag zu mir nehme, habe ich heute noch nicht gefrühstückt. Also ich habe nicht gefrühstückt und ein Bergmann getrunken und so geht es mir, aber mir geht's gut.
Ja, das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke wieder fürs Zuhören. Pingo, danke für deine Zeit, dass ich hier zu euch ins Büro kommen durfte. Wir sitzen ja in Dortmund bei Adlibs, der Firma deines Sohnes. Mega Architektur. Also ich bin zum ersten Mal hier, bin schwer beeindruckt. Und falls der Ton nicht 100% war, wir hatten ja kleine technische Probleme, aber ich glaube, wir haben das gut gelöst und beide deutlich gesprochen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir treffen uns wieder, oder?
Ob ich deutlich gesprochen habe, lassen wir mal offen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, alter Kumpel Dennis, und Fortsetzung folgt.
Okay, ciao, ciao.